HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Es war eine Art Basta-Erklärung damals. Vor genau 25 Jahren schrieb Papst Johannes Paul II., die katholische Kirche habe kein Recht, Frauen zum Priesteramt zuzulassen, und die Diskussion sei damit beendet. Dass die Diskussion tatsächlich für viele Katholikinnen nicht beendet ist, das haben die Proteste der Aktion Maria 2.0 in den vergangenen Wochen gezeigt. Wir erinnern nochmal an die Erklärung von damals und fragen, warum eine junge Katholikin trotzdem heute noch katholische Priesterin werden will. Unsere weiteren Themen: gegen die Angst vorm Sterben. Die Päpstliche Akademie für das Leben im Vatikan plädiert für eine Stärkung der Palliativmedizin. Antisemitisches Symbol oder erhaltenswertes Zeitzeugnis? Das Dessauer Landgericht hat über die sogenannte Judensau an der Wittenberger Stadtkirche entschieden. Und Rallye heißt Antworten fürs Leben suchen. Mehr als 70 Religionslehrer für Hessen wurden neu in ihren Beruf eingeführt. Was dürfen Ärzte, Pfleger oder Angehörige tun oder lassen, wenn ein Mensch schwer krank ist und sein Leben beenden möchte? Über die sogenannte Sterbehilfe wird in Deutschland gestritten, auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Die katholische Kirche setzt sich dafür ein, dass das bisherige Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe bestehen bleibt. Sie wirbt für mehr Mittel und Personal in der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Die Deutsche Bischofskonferenz und die Päpstliche Akademie für das Leben haben in dieser Woche ein sogenanntes Weißbuch zur Palliativversorgung vorgestellt, mit Empfehlungen für medizinische und seelische Versorgung am Lebensende.
Einer der Autoren ist Thomas Sitte, Vorsitzender der Deutschen Palliativstiftung. Alle Patienten und Patientinnen hätten im Grunde Angst vor drei Dingen.
Das erste ist, dass sie leiden müssen, mehr leiden, als sie es ertragen können. Das zweite ist Einsamkeit. Die wenigsten Menschen wollen einsam sein im Tod. Und was vielleicht am gefährlichsten ist, ist die Angst, lästig zu fallen.
Diese Ängste will das Per-Life-Weißbuch eindämmen und dazu beitragen, dass immer mehr Sterbende in Würde versorgt werden können. Dazu gehöre, die medizinische, soziale und spirituelle Dimension in den Blick zu nehmen, betont Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie im Vatikan.
Das Buch will helfen, zu verstehen, was es bedeutet, Sterbende umfassend zu begleiten. Wir als Päpstliche Akademie für das Leben wollen erreichen, dass man sich nicht nur theoretisch damit befasst. Wir möchten eine ganzheitliche Begleitung der Sterbenden fördern, in dieser Zeit des Übergangs, im Tod.
Die katholischen deutschen Bischöfe unterstützen das Anliegen. Franz Josef Bode ist Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Er beklagt das Wiederaufflammen der Debatte um den Paragraphen 217, wobei die Selbsttötung als ein Grundrecht und die Beihilfe dazu als eine allgemein verfügbare Dienstleistung angesehen werden, sagt er.
Weil es ja immer um die Frage der aktiven Sterbehilfe geht, weil es um die Frage geht, wir können unseren Tod selbst bestimmen, also den selbstbestimmten Suizid. Und da müssen wir, glaube ich, etwas tun, dass Menschen in Würde sterben können und dass sie durch die Palliativmedizin, also ohne Schmerzen und nicht in Einsamkeit, deutlich machen, dass es letztlich eines solchen Suizides nicht bedarf, wenn man wirklich am Ende nicht einsam und durchaus nicht mit schweren Schmerzen sterben kann.
Bischof Bode kündigte an, dass die Pastoralkommission schon bald eine Erklärung zur kirchlichen Sterbebegleitung veröffentlichen werde. Und er setzt sich ein für eine bessere Sterbebegleitung weltweit. Diese sei besonders in ärmeren Ländern immer noch sehr dürftig. Doch auch in Deutschland liege noch einiges im Argen, bemängelt Thomas Sitte von der Deutschen Palliativstiftung.
Ein riesengroßes Problem besteht zum Beispiel in Deutschland in Pflegeeinrichtungen, wo grundlegende Medikamente nicht sicher verfügbar sind für den Notfall. Wenn ich in einer Pflegeeinrichtung bin am Lebensende und bekomme neue körperliche Probleme, dann muss ein Arzt gerufen werden, der sich auskennen müsste. Das ist nicht immer möglich. Und dann müssen Rezepte ausgestellt werden. Mit den Rezepten muss zur Apotheke gefahren werden. Stellen Sie sich das an Heiligabend vor oder an Ostern, ganz schwierig. Und die Apotheke muss die Medikamente verfügbar haben. Ein Notfallvorrat zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen ist in Deutschland nicht möglich, aber aus meiner Sicht zwingend erforderlich.
Hier sei der Gesetzgeber gefragt, fordert Sitte. Dass Sterbende körperlich unerträgliches Leid ertragen müssten, das sei nicht hinnehmbar in einem an sich hervorragend ausgebauten Gesundheitssystem wie in Deutschland.
Die Päpstliche Akademie für das Leben im Vatikan und die Deutsche Bischofskonferenz haben in dieser Woche ein Weißbuch zur Palliativversorgung vorgestellt, mit Empfehlungen für die medizinische und seelische Versorgung am Lebensende, Carmen Gräf berichtete. Es ist im Mittelalter ein durchaus häufiges Motiv der antijüdischen christlichen Kunst, die sogenannte Judensau. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Mit solchen Spottbildern wurden Juden verhöhnt, ausgegrenzt und gedemütigt, weil das Schwein als unrein gilt und im Nahrungsbereich tabu ist. Ein solches Judensau-Relief findet sich auch in Wittenberg an der Stadtkirche. Und darüber wird seit einiger Zeit emotional gestritten. Michael Düllmann von der jüdischen Gemeinde in Berlin fühlt sich dadurch beleidigt und war vor Gericht gezogen. Am Freitag hat das Dessauer Landgericht sein Urteil gefällt.
Für den Richter ist der Tatbestand einer Beleidigung nicht erfüllt. Die beklagte Wittenberger Stadtkirchengemeinde habe nicht aktiv dazu beigetragen, Menschen jüdischen Glaubens zu verunglimpfen. Gerichtssprecher Oliver Kunze begründet, warum in diesem Fall keine Beleidigung vorliegt.
Insbesondere lag hier vor, dass die Beklagte weder das Relief hergestellt hat, noch an dieser Kirche angebracht hat. Ferner ist das Relief Bestandteil eines historischen Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht. Ferner ist an der Kirche ein Mahnmal und auch eine Gedenktafel angebracht. Und diese Gesamtumstände haben letztendlich dazu geführt, dass der Tatbestand der Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuches hier nicht vorliegt.
Das bedeutet, die umstrittene Plastik an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche muss nicht entfernt werden. Ein Prozessbeobachter in Dessau, der extra vom Bodensee angereist war, kann den Richterspruch nicht nachvollziehen. Er sagte, er sei gläubiger Christ und an einer Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft, könne kein Platz für Judenspott sein.
In der heutigen Zeit kann sowas nicht mehr gestattet werden im öffentlichen Raum. Ich bin derart schockiert über sowas, dass das an einem Kirchengebäude existiert.
Bei der Urteilsverkündung waren beide Streitparteien nicht vertreten. Zuvor aber hatten die Stadtkirchengemeinde Wittenberg und der Kläger Michael Düllmann vor Gericht ihre Standpunkte ausführlich erläutert. Für Düllmann sei es unverhandelbar, dass das Relief verschwinden muss. Er findet es befremdlich, dass in Wittenberg sich niemand dafür einsetzt, die Schmierplastik zu entfernen.
Die Judensau, die dort weiterhin hängt, ist ein Beweis dafür, die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Wittenberg-Stadtkirchenpfarrer Johannes Block dagegen bezeichnet die Schmähplastik als schwieriges Erbe, aber auch als Zeitzeugnis. Er verweist dabei auf erklärende Texttafeln.
Uns lässt diese Schmähplastik nicht kalt und deshalb versuchen wir ja über Jahre eine Gedenkkultur aufzuarbeiten, um nicht Geschichte zu verstecken, sondern mit ihr zu lernen und in eine neue Zukunft zu gehen. Deshalb können wir das schon verstehen. Aber grundsätzlich steht die Stadtkirchengemeinde dazu, Geschichte nicht zu verbergen, sondern zu zeigen.
Das Urteil am Dessauer Landgericht ist noch nicht rechtskräftig. Im Vorfeld hatte Kläger Düllmann angekündigt, die nächste Instanz anzurufen und notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen.
Im Streit um das Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche hat das Dessauer Landgericht am Freitag entschieden, dass die antijüdische Plastik aus dem Mittelalter nicht entfernt werden muss. André Damm berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Am 22. Mai 1994, also ziemlich genau vor 25 Jahren, beendete Papst Johannes Paul II. Mit einem Federstrich eine Debatte, die aber seitdem trotzdem nicht zur Ruhe gekommen ist. In seinem Schreiben Ordinatio Sacerdotalis erklärte der damalige Papst, die Kirche könne ein für allemal keine Frauen zum Priesteramt zulassen.
Für Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster, ist die Botschaft des apostolischen Schreibens eindeutig.
Es geht im Kern um die klare lehramtliche Festlegung, dass es dem Papst zusammen mit seinem Bischofskollegium nicht gestattet ist, aufgrund der Offenbarung, also der Handlung Jesu, die man authentisch auslegt, und der Tradition, das heißt der Geschichte der katholischen Kirche, jemals zu irgendeinem Zeitpunkt Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Die Kirche sieht sich dazu aus diesen zwei Quellen nicht ermächtigt.
In dem Schreiben betont Papst Johannes Paul II., die Entscheidung Jesu, nur Männer zu berufen, habe nichts mit soziokulturellen Motiven in der damaligen Zeit zu tun.
Wenn Christus nur Männer zu seinen Aposteln berief, tat er das völlig frei und unabhängig. Er tat es mit derselben Freiheit, mit der er in seinem Gesamtverhalten die Würde und Berufung der Frau betonte, ohne sich nach den herrschenden Sitten und nach der auch von der Gesetzgebung der Zeit gebilligten Tradition zu richten.
Das heißt, dass es eine bewusste, freie Entscheidung des Gottessohnes gewesen ist und damit Gott selbst, Männer in diesen Inner Circle zu holen und dass die Kirche sich dementsprechend an dieses Mandat gebunden fühlt, egal was in den Jahrhunderten an gesellschaftlichen, an sonstigen Entwicklungen stattfindet. Hier sieht die katholische Kirche sich durch das Zeichenhandeln Jesu selbst in die Pflicht genommen, nur Männer zu Priestern und zu Aposteln zu weihen.
In seinem Schreiben verweist Papst Johannes Paul II. Auch auf seinen Vorgänger Papst Paul VI. Der hatte 1977 erklärt, es liege nicht in der Vollmacht der Kirche, Frauen zu Priesterinnen zu weihen.
Der wahre Grund liegt darin, dass Christus es so festgelegt hat, als er die Kirche mit ihrer grundlegenden Verfassung und ihrer theologischen Anthropologie ausstattete, der dann in der Folge die Tradition der Kirche stets gefolgt ist.
In der theologischen Anthropologie geht es im Kern um das Wesen des Menschen und die Bestimmung des Menschen vor Gott. Und die ist bis heute in der katholischen Kirche von Geschlechterstereotypen geprägt, sagt Thomas Schüller.
Man möchte keine Nivellierung in der Anthropologie, sondern möchte aufgrund des Schöpfungshandelns Mann und Frau unterschiedliche Rollen zuweisen. Und damit glaubt die katholische Kirche wirklich sagen zu können, was das Frausein der Frau ist und was das Mannsein des Mannes ist.
In dem apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdotalis heißt es, die Rolle der Frau im Leben und in der Sendung der Kirche bleibe absolut notwendig und unersetzbar. Die katholische Kirche wünsche sich,
dass die christlichen Frauen sich der Größe ihrer Sendung voll bewusst werden. Ihre Aufgabe ist heutzutage von höchster Bedeutung, sowohl für die Erneuerung und Vermenschlichung der Gesellschaft, als auch dafür, dass die Gläubigen das wahre Antlitz der Kirche wieder neu entdecken.
Besonders hervorgehoben werden Frauen als heilige Märtyrerinnen, Jungfrauen, Mütter, die ihre Kinder im Geiste des Evangeliums erzogen und den Glauben der Kirche weitergegeben hätten.
Das Frauenbild bei Johannes Paul II., und er wurde darin immer unterstützt von seinem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, war sehr stark mariologisch. Also das heißt, in der Haltung der Gottesmutter sei er im Kern das, was eine Frau zu tun hat, nämlich dass sie empfängt, dass sie diejenige ist, die das Leben schenkt. Und das hielt er für einen ganz großartigen Beitrag der Frauen zur Weiterentwicklung der Menschheit. Das sieht man übrigens auch bei Franziskus, dessen Frauenbild ist das der italienischen Oma, die den Glauben weitergibt. In der Familie, im Privaten gibt die Frau den Glauben weiter. Im amtlichen Dienst der Kirche ist eben die Rollenzuweisung eine andere. Und so wird das auseinanderdividiert und so wird gesagt, in jeder Art der Rollenzuweisung aus der katholischen Sicht kommt der Mensch als Mann und kommt der Mensch als Frau zu ihrer eigentlichen Bestimmung.
Dass das Schreiben von Papst Johannes Paul II. Gegen die Priesterweihe für Frauen im Mai 1994 veröffentlicht wurde, hatte unter anderem mit den Debatten um die Frauenordination und die Weihe von Bischöfinnen in der anglikanischen Kirche zu tun.
Dann war das ein bewusster Kontrapunkt, auch im Sinne einer profilierten Ökumene zu sagen, nein, das, was da in einer Kirche geschieht, wo wir eigentlich auf dem Weg sind, sie als Kirche anzuerkennen, weil sie episkopal verfasst ist, da müssen wir auch ein bewusstes Zeichen setzen.
Papst Johannes Paul II. Wendet sich in seinem Schreiben abschließend noch einmal dagegen, dass eine Weihe für Frauen überhaupt zur Diskussion stehen könnte.
Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.
1,5 Jahre nach Ordinatio Sacerdotalis im Oktober 1995 hat der damalige Präfekt der Glaubenskongregation das Schreiben des Papstes noch einmal kirchenrechtlich eingeordnet. Thomas Schüller.
Josef Ratzinger hat in einem lehramtlichen Kommentar zu dieser Entscheidung festgestellt, dass es sich nicht um ein Dogma im Hochsinn des Wortes handelt, aber um eine Wahrheit aus dem Sekundärbereich des zu Glaubenden. Das heißt, es ist ein Millimeter unter dem Dogma. Und es kann auch jederzeit durch den Papst allein hochgestuft werden zu wirklich einem Dogma.
Und auch Papst Franziskus hat erklärt, dass er sich an das Votum seines Vorgängers gebunden fühle. Bei einer seiner Pressekonferenzen im Flugzeug sagte er:
Papst Johannes Paul hat das entschieden, endgültig entschieden, definitiv, auch ein lehrrechtlicher Begriff, und die Tür sei zu.
Genau 25 Jahre ist es jetzt her, dass Papst Johannes Paul II. Versucht hat, die Debatte um die Priesterweihe für Frauen endgültig zu beenden. Es ist ihm nicht gelungen, wie die Aktionen katholischer Frauen in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Hoch engagierte Katholikinnen haben laut und öffentlich Veränderungen in der katholischen Kirche gefordert, unter anderem die Weihe von Frauen zur Priesterin. Eine, die gerne Priesterin sein möchte in der katholischen Kirche, ist die Journalistin und Buchautorin Jacqueline Straub. Ich habe kürzlich mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum sie ausgerechnet katholische Priesterin werden will.
Es ist eine Berufung, die ich schon seit meiner Jugend habe, und ich spüre einfach, ich würde voll und ganz aufgehen in diese Berufung, in diesem Beruf, Priesterin zu sein. Bislang darf ich es noch nicht, eben weil ich eine Frau bin und die katholische Kirche sagt, dass Frauen nicht fähig sind, diese Berufung, diesen Beruf auszuüben. Mhm. Und weil es mir so viel Kraft und so viel Freude gibt, kämpfe ich dafür.
Was schwingt bei diesem Wort Berufung mit? Ist dann mehr als ein Job?
Es ist mehr ein Job, also es ist definitiv mehr als ein Job. Es ist eine Sehnsucht nach was Größerem, eine Sehnsucht, wo ich glaube, nur Menschen richtig einordnen können, die auch selber so eine riesige Leidenschaft haben für eben nicht nur einen Beruf, sondern für das, was sie machen. Und so geht es mir auch mit meiner Berufung. Ich möchte Priesterin werden, ich möchte predigen können, ich möchte das Evangelium verkünden können und vor allem, ich möchte für die Menschen da sein und eben die Sakramente spenden, die auch mir unglaublich viel Kraft geben.
Aber was denken Sie, wie realistisch ist es, dass Sie es eines Tages machen werden?
Das ist die große Frage, wo ich selber auch nicht weiß. Es gibt, sag mal, die Basis ist bereit für Veränderungen in der Kirche. Es gab vor 4,5 Jahren eine Umfrage bzw. eine Abstimmung in der Schweiz in Basel-Land und Basel-Stadt. Und dort wurden die Katholikinnen und Katholiken zur Urne gebeten, um abzustimmen, ob sie Frauenpriesterinnen wollen und ob sie den freiwilligen Zölibat haben möchten. Und 86% von den Katholikinnen und Katholiken haben Ja gestimmt für Veränderungen in der katholischen Kirche. Das heißt, die Basis ist bereit, aber die, die das Sagen haben, die etwas verändern könnten, die sind noch sehr zurückhaltend. Und darum kann ich das gar nicht abschätzen, wann ich Priesterin sein kann.
Was machen Sie damit, dass bei denen, die die Macht haben, den Männern in Rom, aber auch bei vielen in Deutschland oder auch in der Schweiz, meinetwegen keine Bereitschaft zu erkennen ist, etwas zu ändern? Setzen Sie immer noch die Hoffnung darauf, dass die sich verändern, oder muss im Grunde die Veränderung von ganz woanders herkommen?
Also die Veränderung kommt natürlich auch von der Basis. Also natürlich müssten die Bischöfe eine Bereitschaft auch zum Dialog und auch zum Umdenken haben oder voraussetzen. Wenn das nicht da ist, dann wird natürlich der Druck steigen. Die Leute werden rebellieren, die Leute werden das nicht mehr einfach so hinnehmen. Zum Beispiel auch die Missbrauchsskandale, das ist erst der Anfang, was wir jetzt sehen und hören und lesen. Es wird eine weitere Welle kommen und die wird die Kirche noch mehr schwächen. Und darum muss jetzt schon einfach angesetzt werden, auch die Strukturen zu verändern. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Bischöfe auch mehr und mehr solchen Stimmen zuhören. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende, hat sich bei mir ein Bischofsvikar gemeldet, also er hat sich schon vor ein paar Wochen gemeldet, und ich habe mich jetzt am Wochenende mit ihm getroffen und ich fand das so ein schönes Zeichen, dass er auf mich zugeht und sagt, ich möchte mit Ihnen den Dialog, und hat mir auch wirklich zugehört 2 Stunden. Und das finde ich, das sind Zeichen, die dafür sprechen, dass sich auch was tut.
Aber es ist ja jetzt genau 25 Jahre her, dass Papst Johannes Paul II. Erklärt hat, die Kirche hat gar nicht das Recht, Frauen zur Priesterin zu weihen. Diese Position ist doch so fest gemauert, und man hat auch den Eindruck, es gibt keine Anzeichen, dass der jetzige Papst Franziskus daran was ändern will. Also wie kommen Sie gegen diese festgemauerten Wände an?
Meine Strategie ist, die Menschen aufzuklären über dieses Thema, dass es eben durchaus möglich ist, da auch was zu ändern. Johannes Paul II. Hat eben 1994 das Dokument Ordinatio Sacerdotalis herausgegeben. Und dort hat er in sehr knappen Sätzen eben festgelegt, Frauen können nicht Priesterin werden. Punkt, Ende aus Arm.
Ende der Diskussion.
Jeder, der noch über das Thema spricht, ist kein richtiger Katholik, ist keine richtige Katholikin. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Dokument auf ein älteres Dokument aufgebaut ist, sozusagen, das heißt Inter in Signoris aus dem Jahr 1976. Und dort wurden Argumente genannt, warum Frauen keine Priesterin werden können. Und diese Argumente sind aber theologisch und auch bibelhistorisch sehr, sag ich mal, waghalsig. Manche von denen sind sogar falsch. Und darum sagen manche Theologen heute, dass wenn diese Basis für das Dokument von Johannes Paul II., wenn das schon wackelt und eigentlich falsch ist, dann kann auch dieser endgültige Beschluss, dass wir Frauen nicht zu Priesterin weihen können, nicht ein endgültiger Beschluss sein. Und darum muss auch die Diskussion darüber wieder neu eröffnet werden.
Sie sagen, die Menschen werden rebellisch werden. Maria 2.0, die Aktion ging eine Woche. Rechnen Sie damit, dass es mit solchen Aktionen weitergehen wird?
Ich hoffe, dass mit solchen Aktionen weitergehen wird. Ich hoffe, dass die Frauen und auch die Männer in der katholischen Kirche jetzt auch im deutschsprachigen Raum sich noch besser vernetzen, noch besser absprechen, was für Aktionen können wir machen. Ich hoffe auch, dass die Medien diese Aktionen auch aufnimmt und darüber berichtet, um auch so den Druck auf die Bischöfe auszuüben, dass sie endlich auch den Dialog führen mit uns Frauen, vor allem auch mit den Frauen, die sich berufen fühlen und nicht immer vorschieben, ja, ich könnte es mir vorstellen, aber Rom hat Nein gesagt.
Denn wenn sich nichts bewegt, ist ja auch die Gefahr, dass immer mehr Resignation die Menschen in die innere Emigration oder tatsächlich dann noch in größeren Zahlen auswandern aus der Kirche.
Das stimmt. Bei Stillstand bedeutet immer Tod. Und Kirche hat Gott sei Dank sich immer entwickelt. Kirche hat immer geschaut, was brauchen die Menschen von heute? Wie muss ich das Evangelium verkünden, damit die Menschen es verstehen? Und hat sich dementsprechend auch angepasst. Viele sagen, also gerade die Reaktionäre, die sagen, Kirche passt sich an den Zeitgeist an, wenn wir Frauen die Gleichberechtigung zusprechen, weil es eben in der emanzipierten Welt heute eine Gleichberechtigung gibt. Aber ist das, Frauen heute überhaupt diskriminiert werden in der katholischen Kirche? Da hat sich die Kirche im 3., 4. Jahrhundert an den Zeitgeist des Römischen Reichs angepasst. Weil bei den ersten Christen wurde die Gleichheit unter Mann und Frau gepflegt. Männer und Frauen durften die gleichen Ämter und auch die gleichen Aufgaben ausführen. Und dann kam es zu einer Anpassung an die Gesellschaft. Und in der römischen Gesellschaft wurde die Frau eben als Mensch zweiter Klasse angesehen, auf der gleichen Höhe wie der Sklave oder das Tier. Und das hat man eben angepasst. Das heißt, wenn wir jetzt heute die Rolle der Frau ändern würden, dann würden wir eigentlich uns zurückbesinnen auf die Wurzeln, auf den Geist Jesu Christi.
Jacqueline Straub ist leidenschaftliche Katholikin, Journalistin und Buchautorin. Und sie sagt, ich will römisch-katholische Priesterin werden. Mit ihr habe ich kürzlich gesprochen. Über kein Schulfach wird seit Jahren so heftig gestritten wie über den Religionsunterricht. Die einen wollen ihn ganz abschaffen, andere einen gemeinsamen Unterricht von Katholiken und Protestanten einführen und wieder andere die Konfessionen weiter strikt trennen. Dazu kommt noch die Diskussion um den Islamunterricht. De facto aber bleibt derzeit alles noch beim Alten. Und daher durften sich in dieser Woche rund 70 neue evangelische Religionslehrer und Lehrerinnen darüber freuen, dass ihnen von der evangelischen Kirche die Vollmacht erteilt wurde, jetzt auch Religionsunterricht geben zu dürfen.
Im Gehorsam gegen Gottes Wort, Vertrauen auf seine Verheißung, berufen und senden wir euch zum Dienst des evangelischen Religionsunterrichtes in der Schule. Im Namen des Vaters und des Sohnes.
Volker Jung, der Präsident der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hatte in dieser Woche in einem feierlichen Gottesdienst in Gießen höchstpersönlich die mehr als 70 Religionslehrer in ihren Dienst eingeführt und gesegnet. In Deutschland ist es so üblich, dass neben dem Staat auch die Kirche eine Lehrbefähigung erteilt. Und das war für die meisten der jungen Lehrkräfte nicht nur ein formaler Akt.
Es ist schön, endlich so einen Abschluss zu haben und diesen Segen auch nochmal mitzubekommen für die Arbeit.
Na, also das ist jetzt der letzte Schritt als Religionslehrerin und für eine ganz spannende Aufgabe, den Segen von oben zu haben.
Es war schon eine berührende Stimmung. Man hat so diese Wichtigkeit und Bedeutung auf jeden Fall gespürt.
Es berührt mein Herz, dass ich das jetzt heute hier miterleben durfte, den Gottesdienst extra für uns gestaltet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft.
Und in der stehen die jungen Religionslehrer vor großen Herausforderungen. Denn in dem Fach Religion geht es längst nicht mehr um bloße Wissensvermittlung, um Texte aus der Bibel, dem Neuen und Alten Testament. Kirchenpräsident Volker Jung warnt sogar davor, den Religionsunterricht als ein Fach zu begreifen, in dem kirchliche Lehren als dogmatische Wahrheit vermittelt werden.
Es gibt ein Missverständnis von Religionsunterricht. Dieses besteht darin, dass man meint, hier soll einfach kirchliche Lehre vermittelt werden oder manche sagen sogar Indoktrination betrieben werden. Das wäre ein völliges Missverständnis. Es geht darum, Lebensfragen aufzugreifen und Antworten zu suchen. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Das ist der grobe Rahmen und da gibt es natürlich ganz viele Antworten in unserer religiösen Tradition.
Ein Unterrichtsverständnis, das viele der jungen Lehrkräfte Lehrkräfte bereits mitbringen, zum Teil aus den Erfahrungen des eigenen Religionsunterrichtes. Die Gründe dafür, selbst Religionslehrer zu werden, sind vielfältig.
Weil mir der Religionsunterricht in der Schule nicht so viel Spaß gemacht hat und ich ihn besser machen will.
Für mich war der Grund, Religionslehrerin zu werden, weil die Schule ist immer so eng durchgetaktet. Und in einem Fach Religion hat man einfach Zeit, Fragen zu stellen, die man in anderen Fächern nicht stellen kann.
Ich finde auch, dass es dem Lehrer einen tollen Rahmen verschafft, mit den Kindern einfach mal auf einer ganz anderen Ebene Unterricht zu gestalten. Viel offener, viel vertrauensvoller. Man kann sich mal Zeit für die Kinder nehmen, aber auch die Wertevermittlung und Moralvermittlung genauer mit den Kindern durchzunehmen.
Das heißt, Religionsunterricht darf durchaus auch Religion hinterfragen. Die jungen Lehrer sehen ihre Aufgaben jedenfalls ganz breit gefächert.
Kinder vor der Kirche nicht abzuschrecken, auch einen Weg finden zu lassen, ihren eigenen Glauben zu finden.
Und im religiösen Bereich können wir halt einfach ganz viel an Wertevermittlung schaffen für ein gutes Miteinander, Respekt, Toleranz.
Sehr wichtig, dass die Schüler dialogfähig werden. Religion ist wichtig eigentlich für jeglichen Bereich im Leben, weil man in der Gesellschaft gar nicht teilnehmen kann, ohne auch darüber einiges zu wissen.
Meine Kinder zu kritischen Menschen zu erziehen.
Wenn meine Schüler aus meinem Unterricht rausgehen und die Gewissheit haben, okay, ich bin da so ein Stück weitergekommen, dann würde ich mich darüber freuen.
Rallye heißt Antworten fürs Leben suchen. In dieser Woche wurden 70 neue Religionslehrer und Lehrerinnen für Hessen in ihr Amt eingeführt. Klaus Pradella war für uns dabei. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de und bei iTunes. Wenn Sie mehr wissen wollen über Themen und Sendungen zu Religion, Glauben und Spiritualität, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Den gibt's alle zwei Wochen. Sie können ihn ganz einfach abonnieren auf der Internetseite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.